Ja, vielen herzlichen Dank und damit kommen wir nun zur Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage haben, nutzen Sie bitte die Handheben-Funktion. Ich werde Sie aufrufen, sobald Sie Ihre Frage stellen können. Wenn Sie das Wort erhalten, öffnet sich bei Ihnen ein Pop-up-Fenster. Bitte heben Sie in diesem Fenster die Stummschaltung auf und warten Sie danach 2 Sekunden, bevor Sie Ihren Namen nennen und Ihre Frage stellen können. So können wir Ihre Zuschaltung technisch aufbauen und auch sicherstellen, dass alle Ihre Frage hören können. Ihre Kamera bleibt automatisch dabei immer ausgeschaltet. Also, dann versuchen wir das jetzt einfach mal gemeinsam und die erste Frage kommt von Jonas Jansen von der FAZ.
So, ich glaube, das klappt. Können Sie mich hören?
Ja.
Sieht danach aus. Wunderbar. Genau, ich hätte 2 Fragen zu Beginn. Einmal zur Ukraine. Sie hatten es gerade schon angesprochen. In Ihrem Geschäftsbericht habe ich gesehen, dass Sie 2021 dort gerade beendet haben, also einen Produktionsstandort aufgebaut hatten für Meistergut in der Ukraine und 2021 auch in Russland begonnen haben, einen Produktionsstandort aufzubauen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen konkreter sagen, wie stark Sie in den jeweiligen Ländern mit Crop Science oder Pharma aktiv sind und was das jetzt gerade für Sie im Unternehmen für Auswirkungen hat? Das wäre sozusagen das Erste. Und das Zweite wäre noch mal zum Thema Glyphosat. Sie haben ja jetzt von den 138.000 angemeldeten Ansprüchen 107.000 verglichen. Und wenn ich es richtig lese, hier die Rückstellung künftiger Glyphosatklagen lag Ende des Jahres bei 7,5 Milliarden Dollar. Können Sie mal noch mal kurz für mich so eine Art Summenstrich ziehen, was bisher da geflossen ist an Vergleichen? Also bei wie viel Ausgaben Sie jetzt sind, inklusive der Rückstellung, die es noch gibt?
Ja, Herr Jansen, vielen Dank für Ihre Fragen. Machen wir gerne. Ich werde die erste Frage zur Ukraine beantworten und dann wird Wolfgang Nickel Ihre zweite Frage beantworten. In der Ukraine ist es so, dass unser Geschäft im Wesentlichen ein Agrargeschäft ist. Die Consumer Health und Pharma-Anteile des Geschäftes sind etwas kleiner. Hier ist ganz wichtig zu wissen, dass unsere Saatgutproduktion bereits abgeschlossen ist und das Saatgut, was die Landwirte jetzt brauchen, bereits in den Händen der Landwirte ist. Also wir haben gerade in der Ukraine immer ein Geschäft, das zu sehr großen Teilen bereits in den ersten Monaten des Jahres letztendlich erfolgt. In Russland ist es etwas anders. Hier ist der größte Teil des Geschäftes ein Pharma- und Consumer Health-Geschäft. Der Agrarteil unseres Geschäftes ist etwas kleiner, wobei natürlich auch klar ist, dass das Russlandgeschäft aufgrund der Größe des Landes und der Bevölkerung deutlich größer ist. Russland insgesamt macht etwa 2% des Konzernumsatzes aus mit allen Geschäften. Die Ukraine liegt bei deutlich unter 1% des Geschäftes, unserer globalen Geschäftszahlen. Und das sollte Ihnen in etwa einen Rahmen geben. Wir haben natürlich in der Ukraine sehr deutlich investiert, stehen natürlich auch insbesondere dazu, dass wir sicherstellen, dass wir die Zivilbevölkerung in beiden Ländern weiter mit unseren Produkten versorgen, denn die Leute werden weiter ihre Medizin brauchen. Sie müssen weiter auch Zugang zu auch Nahrungsmitteln haben, auch über die Ukraine hinaus, die ja großer Exporteur ist, genauso gut wie Russland. Also hier ist der Fokus für uns, alles dafür zu tun, auch mit Partnern und anderen Unternehmen in der Food Chain, in der sogenannten Food Chain, um die Versorgungssicherheit beispielsweise auch in den Exportmärkten von Russland und der Ukraine, Stichwort also vor allen Dingen Nordafrika und dem Nahen Osten sicherzustellen. Wolfgang.
Ja, Herr Janssen, zu den Glyphosat-Rückstellungen vielleicht ein kurzer Rückblick. Wir hatten ja 2020 zunächst in etwa 11,7 Milliarden zurückgestellt und im letzten Jahr dann nochmal 4,5 Milliarden obendrauf gepackt, also über 16 Milliarden insgesamt. Wir denken nach wie vor, dass wir damit sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen Fälle alle versorgen können, also unseren 5-Punkte-Plan abarbeiten können. Der Werner Baumann hat es heute Morgen auch schon gesagt, wir sind damit für jedes mögliche Outcome vom Supreme Court vorbereitet. Wir haben insgesamt über alle Rechtsfälle am Jahresende 9 Milliarden Euro in der Bilanz an Rückstellungen gehabt, wie Sie richtig sagen, ein ganz großer Teil dafür für Glyphosat. Und wie gesagt, wir sind dabei, die Fälle zu bedienen. Sie können sich vielleicht erinnern, dass wir 3,9 Milliarden Euro in 2020 ausgezahlt haben. Wie vorher gesagt, das waren 4,3 Milliarden im letzten Jahr. In diesem Jahr werden wir nochmal in etwa 2,5 Milliarden für alle Fälle zusammen in unsere Cash-Planung reinnehmen. Aber die Quintessenz aus dem Ganzen ist, wir denken, dass wir absolut ausreichend zurückgestellt haben, um sowohl die verbleibenden gegenwärtigen Fälle, die 30.000 Fälle, als auch die zukünftigen Fälle alle damit zu bedienen.
Und die nächste Frage kommt von Patricia Weiß von Reuters. Frau Weiß, bitte.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Ich habe drei Fragen. Bis wann rechnen Sie denn mit einer Entscheidung des Supreme Courts, ob die Berufung im Fall Hardeman angenommen wird? Dann würde mich interessieren, es gibt Berichte, wonach noch diese Woche der Verkauf der Sparte für Schädlingsbekämpfung an Zimmern bekannt gegeben werden soll, ob Sie das kommentieren können. Und zuletzt bemängeln Sie ja, dass der Aktienkurs nicht den Wert des Unternehmens widerspiegelt. Ein Weg, den ja viele Konzerne dafür gehen, ist Abspaltung. Von daher würde mich interessieren, ziehen Sie Abspaltungen in Betracht, vor allem von Crop Science? Vielen Dank.
Ja, Frau Weiß, vielen Dank. Ich werde dann Ihre drei Fragen beantworten. Zu Ihrer ersten Frage, wann wir mit Entscheidungen im derzeit laufenden Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA rechnen. Es ist ja so, dass der Oberste Gerichtshof zunächst den Generalbundesanwalt der Vereinigten Staaten angerufen hat, um eine Meinung der amerikanischen Regierung einzufordern. Dazu sind die Gespräche des Generalbundesanwalts oder der Generalbundesanwältin mit den Parteien bereits im Februar gelaufen. Und nun wird diese Empfehlung letztendlich aufbereitet. Da gibt es aber kein fixes Datum, bis zu welchem dann diese Empfehlung ausgesprochen sein muss. Man muss sich aber hier auf mehrere Monate einstellen. Wenn diese Empfehlung dann ausgesprochen ist, dann wird der Oberste Gerichtshof diese letztendlich mit in seine eigenen Überlegungen einfließen lassen und entscheiden, ob unser Berufungsverfahren letztendlich mit unserer Position aufgenommen wird oder nicht. Und das ist letztendlich, das sind die nächsten Schritte, wobei die Entscheidung zur Aufnahme des Verfahrens dann wahrscheinlich irgendwo in der zweiten Jahreshälfte fallen wird, mit einem anschließenden Spruch in der Sache. Das zweite Thema, Verkauf Environmental Science, wir hatten ja bereits letztes Jahr bekannt gegeben, dass wir uns von diesem Geschäft, einem sehr attraktiven Geschäft, trennen zur professionellen Schädlingsbekämpfung in unterschiedlichen Industrien. Der Prozess läuft und darüber hinaus geben wir keinerlei Auskunft zu laufenden Veräußerungsverfahren. Wir haben wohl gesagt, dass wir das Verfahren dieses Jahr zum Abschluss bringen wollen, und zwar sowohl was die Auswahl eines prospektiven Käufers als auch den Abschluss der Transaktion als solche betrifft. Was den Aktienkurs angeht, hat ja bereits Wolfgang Nickel erwähnt, dass wir natürlich mit unserem Kurs trotz der guten Performance, die wir im Unternehmen haben, trotz der signifikanten Fortschritte in der Innovation, trotz der guten Nachrichten, auch was den Patentschutz des derzeit größten Produktes von Xarelto angeht, überhaupt nicht zufrieden sein können. Wir arbeiten sehr hart daran, das zu ändern, auch mit, glaube ich, einem attraktiven Ausblick, den wir für dieses Jahr haben, nach den sehr guten Geschäftszahlen des Jahres 2021 und mit dem Fokus des Unternehmens auf den Gesundheitsbereich und auch den Ernährungsbereich. Das sind ja die Bereiche, die immer wieder auch im Zentrum stehen, weil sie halt die Grundbedürfnisse der Menschen bedienen, fühlen wir uns sehr, sehr gut langfristig aufgestellt.
Gut, und die nächste Frage kommt von Annette Becker von der Börsenzeitung. Frau Becker, bitte.
So, auch ich hoffe, Sie können mich hören.
Ja.
Sehr schön. Guten Morgen erstmal. Ich habe noch eine Frage zum Thema Ukraine, Russland. Können Sie einmal sagen, wenn Sie sagen 2%, Russland-Umsatzanteil im Konzern. Wie sieht es denn beim Ergebnisanteil aus und inwieweit treffen Sie Sanktionen? Sie haben ja, Herr Baumann, gesagt, dass Sie Wert darauf legen, die Zivilbevölkerung weiter zu versorgen mit Medikamenten. Kommen da die Sanktionen irgendwie dazwischen? Dann wollte ich gerne wissen, ob Sie im Zusammenhang mit diesen Aktionärsklagen, die im vierten Quartal aufgekommen sind, Vorsorge getroffen haben. Und wenn nein, warum nicht? Und dann wüsste ich gerne noch, wann Sie im Konzern die Kapitalkosten wieder verdienen möchten.
Ja, Frau Becker, auch von unserer Seite guten Morgen. Ich werde Ihre ersten drei Fragen beantworten und Wolfgang Nickel wird dann Ihre Frage zum Verdienen der Kapitalkosten beantworten. Lassen Sie mich nochmal mit der Ukraine und auch mit Russland beginnen. Was wir da sehen, hat sich ja kein Mensch, also auf jeden Fall wir nicht, noch vor zwei Wochen vorstellen können, dass wir heute mitten in Europa einen Krieg sehen, bei dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und derzeit vor Kiew steht und Kiew bombardiert. Wie immer gibt es bei solchen Auseinandersetzungen in der Regel nur Verlierer und es wird sehr, sehr oft auf dem Rücken vor allen Dingen der Zivilbevölkerung ausgetragen. Für uns ist ganz entscheidend, dass wir auch in dieser Situation alles dafür tun, um den Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland, den Zugang zu den Produkten, die sie brauchen, nach wie vor zu verschaffen. Und nochmal, es sind sehr, sehr viele Leute, die eingestellt sind auf Medikamente aus unserem Haus, aber genauso gut aus den Häusern unserer Wettbewerber. Und was ich jetzt sage, gilt, glaube ich, auch für alle anderen Unternehmen, vor allen Dingen der pharmazeutischen Industrie und auch im Agrarsektor, dass unser primärer Fokus ist, letztendlich Gesundheitsversorgung, Nahrungsversorgung in beiden Ländern sicherzustellen. Wir unterliegen aber dem Primat der Politik, wie ich es ja bereits erwähnt habe. Ja, und wir werden selbstverständlich uns an die Maßnahmen halten, die seitens der Politik in Bezug auf Zugangsbeschränkungen zu Produkten, Einschränkung des Zahlungsverkehrs und so weiter, gegebenenfalls erlassen werden. Wir werden aber auch immer wieder dafür werben, dass wir sehen, und das ist ja auch der Ziel unserer Politiker, dass wir sehen, dass die Zivilbevölkerung letztendlich nicht den größten Teil des Leidens hat, über das hinaus, was sie sowieso schon erleiden müssen. So, ich denke, damit haben wir alles gesagt, was die Ukraine und Russland angeht, auch was das Sanktionsregime angeht. Und damit übergebe ich es an Wolfgang Nickel zur Frage bezüglich der Kapitalkosten.
Ja, ich mache mal, ich glaube, da war noch eine Frage zu den Aktionärsklagen. Und wie, ob Ach so, davor, ja. Ich kann das auch mit beantworten, Frau Becker, guten Morgen. Sie kennen ja die Regeln bei Rückstellungen. Es muss wahrscheinlich sein und es muss berechenbar sein. Beides ist hier nicht gegeben. Es ist definitely not more likely than not. Also wir haben keine Rückstellung dafür gebildet. Zum Thema Kapitalkosten gehen wir im Moment davon aus, dass wir in diesem Jahr mit dem gestiegenen Ergebnis von 7 Euro pro Aktie und niedrigeren Sonderaufwendungen, das waren ja in 2021 auf dem EBITDA-Level 4,8 Milliarden. Wir haben hier mehr 1 Milliarde in unserer Vorschau und damit sollte es uns gelingen, die Kapitalkosten in diesem Jahr zu verdienen.
Und die nächste Frage kommt von Bert Fröndhoff vom Handelsblatt. Herr Fröndhoff, bitte.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ja, sorry, ich muss noch mal wegen Russland fragen. Und zwar, vielleicht können Sie uns mal so ein Stimmungsbild Ihrer Mitarbeiter in Russland geben, wie Sie das so wahrnehmen, was die so gerade sagen, wie die Situation vor Ort ist. Und wird überlegt, auch deutsche Mitarbeiter schon aus Russland abzuziehen? Es gibt ja auch einige Forderungen oder Ratschläge schon in diese Richtung. Die zweite Frage ist, erwarten Sie, dass es dann auch eine Art Kettenreaktion insgesamt in der Landwirtschaft geben wird? Sie haben es ja angeschnitten, großer Exporteur Ukraine. Die Russen sind allerdings dann auch der große Lieferant von den Produkten für die Dünger, insbesondere nach Brasilien, Lateinamerika, wobei er ja auch sehr exponiert ist, das Geschäft, das Agrargeschäft. Entwerfen Sie da Szenarien oder fürchten Sie, dass da die Landwirtschaft auch in Mitleidenschaft gezogen wird?
Ja, guten Morgen, Herr Fröndhoff. Vielen Dank für Ihre Fragen. Was das Stimmungsbild angeht, wir haben gerade gestern mit unseren Top-Führungskräften eine Telefonkonferenz gehabt oder eine Teams-Session war es, wo natürlich auch genauso wie heute die Situation in Russland und in der Ukraine im Vordergrund steht. Zunächst ist es so, dass wir natürlich erstmal gesehen haben, dass unsere Leute in der Ukraine in Sicherheit sind. Wir sorgen dafür, dass auch über private Initiative gegebenenfalls Notunterkünfte bereitgestellt werden. Sie haben sicherlich auch in den Nachrichten gesehen, dass viele Leute große Probleme haben, an Geld zu kommen. Auch hier haben wir dafür gesorgt, dass wir seitens der Firma Barmittel für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin zur Verfügung stellen, um diese erste Not erstmal zu lindern. Und was wir in der Ukraine sehen an Betroffenheit, was wir aber auch bei ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehen, die außerhalb der Ukraine arbeiten, für Bayer, ist ein unheimliches Engagement für ihre Landsleute. Wir tun darüber viel, viel mehr in allen Bereichen. Wir haben bereits die erste Nothilfe mit Spenden, also Barmittel, aber auch Medikamente auf den Weg gebracht. Wir haben ein Mitarbeiterspendenprogramm, das firmenseitig dann immer wieder gematcht wird, auf den Weg gebracht. Und hier sind also die ersten Gelder bereits eingegangen und viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben bereits gespendet. Andere tun das und engagieren sich darüber hinaus natürlich auch privat in anderen Bereichen. Was die Kettenreaktionen angeht, muss man sich das wie folgt vorstellen. Sie haben auch gesehen, dass insbesondere die wehrfähige männliche Bevölkerung aus der Ukraine nicht ausreisen darf. Das heißt aber nicht, dass sie in ihren normalen Berufen ihren Tätigkeiten nachgehen, sondern sie werden im Wesentlichen zum Wehrdienst eingezogen. Und das betrifft im Prinzip alle Sektoren der Volkswirtschaft und natürlich auch unser Geschäft. Und bei uns sind auch die ersten Mitarbeiter bereits zum Wehrdienst eingezogen worden. Zweitens fehlen akut Lkw-Fahrer. Die Ukraine und Russland werden zu großen Teilen über den Landweg bedient. Und hier kommt es zu erheblichen Problemen in einer bereits vorher ohnehin angespannten Transportsituation. Aufgrund der Krise haben wir darüber hinaus gesehen, dass die Rohstoffpreise für Agrarrohstoffe auf einem bereits sehr, sehr hohen Niveau krisenbedingt nochmals nach oben geschossen sind, weil es halt Sorge gibt, neben der Trockenheit in Lateinamerika, dass Lieferunterbrechungen, Unterbrechungen in der Ernte dann halt zu weiteren Engpässen und wie bereits gesagt, es trifft dann immer die Ärmsten der Leute, insbesondere in Nordafrika und im Nahen Osten, dass es hier keine ausreichende Versorgung geben wird. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Effekte, die wir alle natürlich im Auge haben und analysieren, auch was Zahlungsverkehr und diese ganzen Dinge angeht, über die schon gesprochen worden ist. Es gibt selbstverständlich einen zentralen Krisenstab in unserem Unternehmen unter meiner Leitung mit weiteren Teilkrisenstäben, die diesem Krisenstab zuarbeiten, um die Situation bestmöglich zu managen.
Und die nächste Frage kommt von Antje Höning von der Rheinischen Post. Frau Höning, bitte.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch noch mal drei Fragen zu Russland. Einmal würde mich interessieren, was würde ein kompletter Ausschluss der russischen Banken von SWIFT bedeuten? Würden Sie dann kein Geld mehr nach Russland rein und raus bekommen? Wie stellen Sie dann die Lohnzahlung auf Dauer sicher? Dann können Sie sich einen Rückzug Bayers aus Russland vorstellen. Es geht zwar nicht um Sponsoring, sondern um Produktion natürlich bei Ihnen, aber gibt es da Pläne? Und volkswirtschaftlich betrachtet, erwarten Sie jetzt eine schwere Rezession, wie wir sie nach der Finanzkrise 2008 hatten?
Ja, guten Morgen, Frau Höning, und vielen Dank für Ihre Fragen. Es wird ja, wie wir bereits auch für Energiezahlungen und Energiebezüge gesehen haben, keine Kompletteinstellung des SWIFT-Verfahrens geben, sondern bestimmte Bereiche werden ausgeschlossen. Das gilt, was das Interesse des Westens, vor allen Dingen auch unseres Landes angeht, zunächst für Energieversorgung, dass wir nach wie vor Zugang zu Energie haben. Ich hoffe sehr, dass es auch für andere Bereiche gilt, wo lebenswichtige Produkte sowohl in die Ukraine als auch nach Russland weiter geliefert werden können sollten. Und hier steht, um es nochmal ganz klar zu sagen, für uns weniger das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass sowohl das Geschäft in Russland wie auch das Geschäft in der Ukraine relativ zum Gesamtkonzernumsatz recht klein und überschaubar sind. Aber es leben zig Millionen Menschen in beiden Ländern, die letztendlich sonst keinen Zugang zu diesen ganz, ganz wichtigen Produkten hätten. Und das ist das, was ich auch in meiner Rede gesagt habe. Dafür steht Bayer, dass wir alles in unserer Macht tun, wir Stehende tun werden mit unseren 100.000 Kolleginnen und Kollegen, um das sicherzustellen. Das beantwortet auch Ihre zweite Frage. Es gibt in Krisensituationen immer die Frage, was machen wir denn? Und für uns auch in anderen Krisen, die wir in der Welt in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, haben wir immer gesagt, wir sind als Good Corporate Citizen in diesen Ländern aktiv, um letztendlich der Bevölkerung lokal zu dienen mit unseren Produkten und natürlich auch unserer Belegschaft zu unterstützen. Und wir werden das, sofern es keine erheblichen Einschränkungen im Rahmen von weiteren Sanktionen gibt, die den Geschäftsbetrieb ganz einfach nicht mehr ermöglichen, werden das auch so beibehalten. Und das hängt ganz wesentlich daran, dass wir halt in den Bereichen Ernährung und Gesundheit unterwegs sind und damit natürlich dann auch immer die Zivilbevölkerung getroffen würde. Was die volkswirtschaftlichen Auswirkungen angeht, da ist es wahrscheinlich viel zu früh. Wir haben ja über unseren Ausblick für das Jahr 2022 gesprochen. Wir schauen zunächst mal durchaus positiv und optimistisch auf das Jahr. Allerdings haben wir natürlich die möglichen Kriseneffekte aus der Ukraine-Krise, aber auch darüber hinaus, was sich daraus ergeben kann für die Weltwirtschaft, nicht eingepreist, sondern wir werden das nach dem Besten unserer Möglichkeiten versuchen zu managen und mitigieren. Und alles andere werden wir in den nächsten Quartalen sehen, Frau Höning.
Vielen Dank.
Und die nächste Frage kommt von Ludwig Burger von Reuters. Herr Burger, bitte.
Herzlichen Dank. Mir bleibt noch zu fragen, noch ganz konkret, entnehme ich Ihren Aussagen zum Zahlungsverkehr in Russland, dass das aktuell noch funktioniert. Und zweitens, vor kurzem kam die Meldung eines Force Majeure-Zwischenfalls bei einem Lieferanten, der wichtig ist für Ihre Glyphosat-Produktion. Da hatten Sie schon gesagt, das würde wahrscheinlich die Produktion von Glyphosat beeinträchtigen. Ich glaube, zu Lieferfähigkeit an die Kunden hatten Sie sich damals nicht geäußert. Können Sie uns da ein Update geben, wie die Lieferfähigkeit aussieht oder ob das Problem vielleicht schon im Griff ist? Neuigkeiten diesbezüglich. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen, Herr Burger. Was den aktuellen Zahlungsverkehr angeht, da kann Wolfgang Nickel sicher etwas dazu sagen. Und die Frage zu Force Majeure und Glyphosatproduktion und auch möglichen Lieferausfällen bei unseren Kunden wird Rodrigo Santos beantworten.
Ja, Herr Burger, Zahlungsverkehr, natürlich eine super volatile Situation. Es sind ja die russischen Banken, die vom SWIFT-System abgeklemmt sind. Also mit internationalen Banken funktioniert das schon. Sie können sich aber sicherlich vorstellen, dass wir eines dieser Krisenteams, die der Werner Baumann erwähnt hat, auf Treasury-Fragen haben. Gucken wir uns natürlich täglich an, Fragen wie FX, Fragen wie kann man überhaupt noch hedgen? Fragen wie, wie tut das die Kreditmärkte beeinflussen? Sind natürlich Themen, die wir stündlich und täglich jetzt beobachten hier. Aber im Moment funktioniert der Zahlungsverkehr noch.
So, damit rüber zu Rodrigo, bitte.
So just very briefly here.
Ja, nur ganz kurz. Wir hatten einen Lieferanten mit einem mechanischen Fehler am Produktionsstandort und das hat eine Wirkung im aktuellen Quartal, aber das ist eine kleinere Auswirkung auf das ganze Jahr gesehen und unser Lieferant wird diese Probleme beheben können und ich kann versichern, dass wir unsere Kunden da mit den Produkten versorgen werden können.
Und die nächste Frage kommt von Olaf Storbeck von der Financial Times. Herr Storbeck, bitte.
Ja, hallo, könnt ihr mich hören?
Ja. Ja.
Wunderbar. Ich habe auch noch mal eine Frage zu diesem Treasury-Aspekt, relativ einfach. Sie sagt, offenbar im Moment scheint das ja alles noch problemlos möglich zu sein, aber es ist jetzt ja, wissen Sie schon, welche Banken genau betroffen sind und inwiefern Sie dann davon betroffen sind? Weil die große Frage, die sich mir stellt, ist, im Zweifel laufen Sie ja auf eine Situation hinaus, dass Ihre russischen Operations von Ihrem Company-wide Cash-Pool wahrscheinlich abgeschnitten sind. Wo ich mich dann frage, wie zahlen Sie dann überhaupt Ihre Mitarbeiter dann noch? Ist das eine Frage, die sich Ihnen stellt und wie beantworten Sie die?
Ja, vielen Dank, Herr Storbeck. Klar stellen wir uns die Frage. Wolfgang Nickel wird dazu nochmal Stellung nehmen.
Ja, wie gesagt, wir arbeiten mit allen unserer 23 Relationship-Banken und im Moment sieht es so aus, als ob wir da eine Lösung haben. Natürlich ist Intercompany-Financing eine wichtige Sache in dem Zusammenhang. Aber eine genaue Vorhersage an diesem Zeitpunkt zu machen, kann wahrscheinlich kein deutsches oder internationales Unternehmen. Wie gesagt, das gucken wir uns stündlich an und im Moment sieht das alles recht gut aus noch.
Okay, danke.
Bitte.
Die nächste Frage kommt von Elisabeth Durstadt von der Süddeutschen Zeitung. Frau Durstadt, bitte. Vielleicht könnten Sie sich endlich...
Guten Morgen.
Jetzt klappt jetzt. Jetzt hören wir Sie. Wunderbar.
Ich habe nochmal Fragen zur Ukraine. Können Sie beziffern, wie viele Mitarbeiter Sie in der Ukraine und wie viele Sie in Russland haben und wie viele Produktionsstätten? Rechnen Sie denn in der Ukraine, gut, das Wintergetreide ist schon auf dem Acker und Sommergetreide, glaube ich, haben die ja nicht so viel, aber sie liefern ja sicher auch Pflanzenschutz. Rechnen Sie in der Ukraine mit einer Missernte, weil die Felder jetzt nicht beackert oder behandelt werden? Und dann habe ich noch eine Frage zu den Energiepreisen. Ihre Prognose geht von welchem Ölpreis und von welchem Erdgaspreis aus? Wie stark haben denn die gestiegenen Energiepreise schon das vergangene Jahr belastet und wie ist Ihr Ausblick für das laufende Geschäftsjahr? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Frau Dostert. Vielen Dank für Ihre Fragen. Lassen Sie mich mit der Belegschaftsgröße unserer Belegschaften in Russland und in der Ukraine beginnen. Wir haben rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland und etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine. Wir haben in Russland keine eigenen Produktionsstätten, aber wie bereits vorhin erwähnt, haben wir vor allen Dingen im Agrarbereich in den letzten Jahren in der Ukraine investiert und einige Produktionsstandorte, auch einen größeren zur Saatproduktion in der Ukraine. Wir liefern natürlich nicht nur Saatgut, sondern auch Pflanzenschutzmittel in die Ukraine. Wir haben zunächst mal zugesehen, dass die Bestände, die teilweise in unseren Lagern noch sind, dann auch von unserer ukrainischen Organisation im Zugriff sind. Das ist alles erledigt. Und wir beliefern oder haben bisher natürlich auch unsere Kunden beliefert, die ihrerseits natürlich bis vor einer Woche ganz normal ihrem Geschäft nachgegangen sind, auch im landwirtschaftlichen Bereich. Deswegen kann man natürlich jetzt nach einer Woche dieser kriegerischen Auseinandersetzung keine Perspektive darauf haben, ob es zu einer Missernte kommt. Das wird sehr davon abhängen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, ob die Landwirte letztendlich wieder auf ihren Feldern arbeiten und auch die Ernte einbringen können. Und dann im Anschluss auch das, was geerntet worden ist, sowohl lokal wie auch international zu verkaufen. Und hier habe ich ja bereits erwähnt, dass wir auch mit Partnern aus der Food Chain, also auch mit Händlern für Agrarrohstoffe eng zusammenarbeiten und dort bestmöglich zu unterstützen. Was die Energiepreise angeht, merken wir natürlich dort, wie Sie bereits erwähnt haben, die erheblichen Preisanstiege, die wir bereits im letzten Jahr gesehen haben. Das sieht man ja auch im privaten Bereich, was in diesen Märkten passiert. Und wir haben natürlich zunächst mal auf der Basis der Preise und Kosten des letzten Jahres unseren Ausblick formuliert, ja, weil das die Größenordnung war, die bekannt war. Diese krisenbedingten Spitzen, die wir jetzt sehen, sind ja, wie ich bereits erwähnt habe, in unseren Ausblick noch nicht eingeflossen. Ich werde aber durchaus auch sagen, dass wir natürlich kein so energieintensives Unternehmen mehr sind, wie wir das früher mal waren, weil wir halt die Orientierung hin in den Gesundheits- und den Agrarbereich vorgenommen haben. Das heißt, wenn Sie alle Energie- und energieähnlichen Bezüge sehen, unterhalten wir uns für den Konzern auf Jahresbasis über eine Größenordnung von etwa 500 Millionen Euro, die wir im letzten Jahr hatten. Und dieser Teil wird natürlich sich erhöhen, davon gehen wir auch aus, teilweise auch deutlich. Und wie bereits erwähnt, werden wir dann unsererseits sehen, wie wir diese Kostensteigerungen dann auch im Rahmen dessen, was wir für das Jahr 2022 versprochen haben, bestmöglich managen und mitigieren.
So, wir haben noch Raum für drei Wortmeldungen. Eine ist von Wolf von Dewitz von der Deutschen Presseagentur. Herr von Dewitz, bitte.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank Ihnen. Eine Frage zu den 1.800 Mitarbeitern, die Sie in Russland haben. Wenn Sie sagen, dass Sie da keine Produktionsstätten haben, also worauf, wo sind die Beschäftigten denn dann tätig? Und die zweite Frage ist, das andere Bereich, Sie sagten, dass die Präparate für Erkältung und Grippe, dass der Bedarf wieder angestiegen ist. Können Sie dazu das etwa abschätzen? Also wie stark ist der Umsatz mit den Präparaten jetzt wieder angestiegen und wie stark ging das im Jahr 2020, also in dem ersten Corona-Jahr, bergab? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr von Drewitz. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wie bereits erwähnt, ist unser Russland-Geschäft sehr stark geprägt durch unseren Gesundheitssektor. Das heißt also vor allen Dingen Pharma und auch das Consumer Health-Geschäft, die den weitaus größten Teil unseres Geschäftes ausmachen. Und deswegen arbeiten in diesem Bereich, arbeitet auch der weitaus größte Teil unserer Belegschaft. Ja, dazu gehört natürlich ein Außendienst für das Consumer Health-Geschäft und das Pharma-Geschäft. Dazu gehört genauso auch unsere Infrastruktur unserer russischen Landesgesellschaft, die natürlich mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Geschäft unterstützt. Was die Grippesaison 2020 und 2021 und die Verschiebungen aus unterschiedlichen Gründen heraus angeht, wird mein Kollege Heiko Ripper diese Frage beantworten. Heiko, bitte.
Ja, thank you, Werner.
Vielen Dank. In der Tat, schauen wir uns die Entwicklungen 21 an, dann müssen wir eigentlich 2020 anschauen, um die Entwicklungen zu verstehen. 2020, in der ersten Hälfte, am Anfang der Pandemie, haben die Verbraucher viele Produkte für Erkältungen und Husten und so weiter. Die Pandemie war auch mit Beatmungskrankheiten zu tun. Also wir hatten sehr viel in der ersten Hälfte 2020 und dann mit 2021 haben wir in der ersten Hälfte festgestellt, dass wir einen Verfall in zweistelliger Größe. Es hat praktisch fast keine Erkältungen gegeben, weil alle Masken getragen haben und man wusste, man muss auch geimpft werden und nicht einfach Erkältungsprodukte einzunehmen. 21 war negativ in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte, jetzt wo viele Länder weiter aufgemacht haben, haben wir eine Art Erholung sozusagen. Aber man muss sagen, dass Cough und Cold weiter unter dem Niveau, wo es vorher war. In der zweiten Hälfte zweistellige Zunahme im Umsatz, aber in dieser Kategorie hatten wir immer noch negative Zahlen 21. 2022 gehen wir davon aus, dass in der ersten Hälfte wir positiv sind, weil 2021 in der ersten Hälfte war das sehr niedrig und auch die Wirtschaften machen weiter auf. Wir werden also mehr haben als 20 und dann 2022 wird es etwas flach sein. 2022 wird wahrscheinlich mehr Wachstum in dieser Kategorie. Und jetzt werden weniger Masken getragen in der ganzen Welt und dann werden wir auch mehr Grippe sehen, leider. Und deswegen werden mehr Produkte kaufen. Wir gehen also davon aus, 2022 haben wir hohe einstelliges Wachstum oder vielleicht zweistellige Wachstumsraten.
Die nächste Frage kommt von Tim Loh von Bloomberg. Herr Loh, bitte.
Hallo, guten Morgen. Ich versuche besser zu verstehen, was für eine Auswirkung der Krieg in der globalen Nahrungsversorgung haben mag. Und also erstmal muss ich fragen, wie es sein kann, dass bei Ukraine ist die viertgrößte Lieferantin von Weizen und Mais in der Welt und gleichzeitig Bayer verdient deutlich weniger als 1% der Einkünfte da. So, ich verstehe nicht genau, wie das zusammenpasst. Und da wollte ich nur wissen, also sollte es eine schlechte Ernte geben in Ukraine, Missernte oder teilweise, wie genau Bayer diese Situation helfen könnte, vielleicht anderswo in der Welt? Gibt es so irgendeine Backup-Plans sozusagen? Das sind die zwei Fragen.
Ja, hallo, vielen Dank. Also die Ukraine ist ja nun mal ein agrarisch geprägter Staat mit sehr, sehr großen und sehr fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen. Und der Agrarbereich ist auch für die Ukraine der mit Abstand wichtigste Devisenbringer für dieses Land und der wesentliche Treiber des Exportes. Wir sind in der Ukraine seit vielen Jahrzehnten tätig und haben dort auch einen sehr guten Marktanteil. Wir haben aber in der Ukraine, wenn Sie sehen, was dort an Saatgut verkauft wird, was an Pflanzenschutzmitteln verkauft wird, ein etwas anderes Geschäft als beispielsweise in den USA, Kanada und Lateinamerika. Dazu kann dann Rodrigo Santos sicherlich gleich noch mal ein paar Sätze sagen, wie sich diese Geschäfte zueinander verhalten und warum dann unser Umsatz in der Ukraine für Bayer relativ klein ist, aber natürlich stark geprägt durch unser Crop Science Geschäft, das den Löwenanteil macht. Das muss man, glaube ich, auch auseinanderhalten. Was die möglichen Krisen und Verwerfungen im Agrarbereich, in der Supply Chain, mögliche Ernteausfälle und so weiter angeht, ist es natürlich jetzt noch ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen, welche Auswirkungen das hat, wenn es eintritt. Wir arbeiten ja gerade daran, dass es nicht eintritt und wir sind auch bereits vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine in Gesprächen gewesen, um hier erste Notfallpläne zu entwickeln, die wir dann auch aktivieren können. Und das ist das, was wir zurzeit tun. So, Rodrigo, vielleicht kannst du noch zwei, drei weitere Ergänzungen zum Agrargeschäft Ukraine und dann im Verhältnis zum globalen Geschäft machen für Crop Science.
Thank you, Werner. As you said.
Vielen Dank, Werner. Ukraine hat sehr viel mit Mais zu tun. Viele andere Länder sind viel diversifizierter. Und in der Ukraine, sie sind sehr wichtig als Ausfuhrland. Und wie Werner sagte, machen wir uns Sorgen nicht nur über die Ukraine, sondern die Auswirkungen weltweit. Wir sprachen auch von Düngemitteln aus Russland an Lateinamerika. Das sind unsere Sorgen. Das heißt Nahrungsmittelvorsorge. Und das werden wir auch wie in der Vergangenheit machen. Wir arbeiten sehr eng mit den Kunden zusammen, damit sie das bekommen, was sie brauchen, damit sie Nahrungsmittel erzeugen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden ganz genau aufpassen. Wie Werner mehrmals sagte, wir wissen noch nicht, was passieren wird. Wir haben die Saison in der Ukraine noch nicht angefangen, aber wir müssen ganz genau beobachten und sehr eng mit den Bauern zusammenarbeiten.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Bilanzpressekonferenz. Bleiben Sie gesund vor allen Dingen und wir wünschen Ihnen alle in diesen sehr bewegten Tagen und dieser sehr bewegten Zeit für alle einen guten Tag. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.